Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Besucher hier in der FEG in Böblingen. Ich freue mich, in eurer Mitte heute Morgen das Wort verkündigen zu dürfen. Meinen Namen haben Sie schon gehört und die meisten von mich kennen mich auch. Von daher sage ich mal zu meiner Person nichts, außer dass ich mich freue, in eurer Mitte zu sein. Ja, Weihnachten war vor der Tür, liegt schon ganz knapp hinter uns. Wir steuern auf das neue Jahr hinzu. Das neue Jahr mit einer wunderbaren Losung. Und so zwischendrin, zwischen dieser Botschaft, Gott kommt in unsere Welt, Gott kommt zu dir und mir. Und zwischen dieser wunderbaren Botschaft auch, ich will euch trösten, denke ich, habe ich dieses Wort so aufs Herz gelegt bekommen. Und zwar das Thema, ich habe eine gute Botschaft. Damit meine ich jetzt nicht die Predigt. Ich würde mich schon freuen, wenn sie gut ist. Aber damit meine ich eigentlich uns alle. Und deswegen habe ich das auch so formuliert. Nicht in der Wir-Form, nicht in der Du-Form, sondern ich würde mir wünschen, dass wenn ihr nachher geht, dass ihr das in eurem Herzen tragt, dass ihr eine gute Botschaft habt. Wir kennen dieses Wort, ich denke die meisten, aus Kolosser 4, Vers 6. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt. Wir wissen, zu viel Salz in der Suppe ist alles andere als schmackhaft und gut. Den Text, den vorher die Katja vorgelesen hat, da haben wir auch zwei Botschaften gehabt. Und ich habe mal zwei zentrale Aussagen und Botschaften aus diesem Text herausgenommen, wie sie unterschiedlich überhaupt nicht sein könnten. Wir haben einmal die Aussage von einer sehr verzweifelten Frau, von einer Witwe, einer Frau, die so gut wie nichts mehr zum Essen hatte. Und sie sagt, so gewiss der Herr, dein Gott lebt, ich habe keinen Bissen mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf, ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade etwas Holz auf und will mir und meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten. Dann müssen wir sterben. Ganz anders der Prophet Elia, er antwortet, der Gott Israels hat versprochen, der Mehltopf wird nicht leer, das Öl im Krug versiegt nicht, bis dass ich es wieder regnen lasse. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Vater, ich danke dir, dass es dein Vorrecht, deine Freude ist, dein Wort auch damals gesprochen, damals geschehen, in unserer Mitte lebendig zu machen. Und so bitten wir dich, Herr, um den Segen deines Wortes, um offene Ohren, offene Herzen, und Gnade in der Verkündigung. Amen. Amen. Eins gleich vorweg. Ziel dieser Botschaft heute Morgen ist nicht, uns in zwei Schubladen einzuteilen, in die Mrs. Destructiva und den Herrn Optimus. Ich glaube, wir allesamt vielleicht nicht ganz so extrem neigen dazu, dass wir in beiden Dingen oder beiden Aussagen hin und her schwanken. Vielleicht nicht ganz so stark, aber wir kennen ja dieses Sprichwort Himmel hochjauchzend und dann wieder zu Tode betrübt. Selbst in einem Leben vom Elia finden wir beides, von dem es ja heißt, ein Mensch mit denselben Gemütsbewegungen, Gemütsschwankungen wie wir. Die Frage ist, wie kommen wir zu guten Aussagen? Wie schaffen wir es, nicht zu pessimistisch, zu negativ eingestellt zu sein? Und was das Herz voll ist, geht ja bekanntlich der Mund über. Was war passiert? Elia, sein Name bedeutet der Herr, ja, ist mein Gott. Ein schöner Name, aber was sonst mit ihm war, weiß niemand. Er wird im Lauf der Geschichte immer mehr als Mann Gottes, als Prophet verifiziert und benannt. Aber er war, wenn wir es ganz genau nehmen, ein richtiger No-Name. Elia, der Tischbiter aus Tischbe. Fritz aus Holzgerlingen. Neuweiler. Schöneich. Nufringen, ich kann es noch kleiner machen. Nach unten gibt es keine Grenzen. Tischbe war nicht der Nabel der Welt. So oberhalb von Jerusalem im Nordreich. Mir gefällt, dass Gott immer wieder aus No-Names Geschichte macht. Vielleicht leidest du, vielleicht leiden sie, vielleicht leiden wir manchmal an dem, was wir erreicht haben. Ich bin dieses Jahr auch ein Jahr älter geworden, das haben die Jahre so an sich. Und ich kann sagen, ich bin mittlerweile im Alter, wo ich glaube, nichts mehr reißen kann. Wo ich auch nicht mehr viel beweisen kann. Und wo ich sage, ich bin irgendwo angekommen. So. Aber ist das so schlimm? Elia, er bekam von Gott wie immer, wir wissen nicht mal das, wie, den klaren Auftrag, mit einer Botschaft zum König zu gehen. Ahab, guter, schlechter König? Hallo? Ist für euch Redeverbot, oder? Er war nicht so brav wie die FEG hier in Böblingen. Schlechter. Bis dahin war kein Schlimmerer gefunden. Wer von euch war schon bei der Angie? Ich meine die Angela Merkel. Das müssen wir uns vorstellen. Dir sagt Gott, boah, geh da an dahin. Lass uns mal kleiner werden. Geh mal zum Oberbürgermeister hier. Der hat ja Sprechstunden. Sag ihm mal dieses oder jenes. Wir wissen auch ehrlich gesagt nicht, ob es ihm tatsächlich gelungen ist, unmittelbar bis vor den König selber zu kommen oder ob dem König nur die Botschaft überbracht worden ist. Ich denke, er war tatsächlich dort. Und das Phänomen ist, dass es ihn nicht gleich 20 Zentimeter gekostet hat. Dass er nicht sofort den Kopf kürzer gemacht worden ist. Ich weiß nicht warum. Ich kann mir vorstellen, der Ahab hat sich das angehört, der es gewöhnt war. Jedes Jahr von Oktober bis April ist Regenzeit, gut im Sommer ist es trocken, aber wir haben den Tau und es kommt einer, es wird nicht mehr regnen und auch kein Tau mehr sein. Das eigentlich noch größere Phänomen, das größere Wunder, keinerlei Tau mehr, der die Pflanzen über den Sommer gerettet hat, ihnen die nötige Feuchtigkeit gegeben hat. Ich denke mir, da hat gesagt, der hat doch einen Spleen. Der spinnt doch. Aber als er dann gemerkt hat, und das lesen wir dann in der Geschichte, dass es tatsächlich so ist, da wollte er ihm sehr wohl das Leben nehmen. Für Elia war es klar, Stück für Stück, er wurde Teilhaber seiner Vision. Er wurde Teilhaber von dem, was Gott zu ihm gesprochen hat. Es gibt ja Menschen, die haben große Visionen und andere dürfen sie ausführen. Das halte ich für problematisch. Er hatte eine große Vision. Er hatte ein klares Reden von Gott. Aber er durfte oder musste diesen bitteren Kelch auch selber mittrinken. Er war Verfolgter. Er wurde von Gott an den Bach Krit geführt. Einen genauen Ort wissen wir nicht, wahrscheinlich im Ostjordanland. Der Krit, das war ein Winterbach, das heißt, der hat angefangen, als dann in der Winterzeit der Regen kam, hat die Quelle gesprudelt und somit war klar, wenn es keinen Regen mehr gibt, dann wird irgendwann dieser Winterbach nicht mehr Wasser hervorbringen. Das war der eine Teil der Versorgung. Der nächste Teil der Versorgung war der, dass Raben, ist ja so bekannt und in der Kinderstunde immer wieder eine schöne Geschichte, dass Raben ihn versorgt haben. Wenn ich jetzt fragen würde, wer wurde schon von Raben versorgt, würde wahrscheinlich niemand sich melden. Ein totales Wunder in Gottes Schöpfungsordnung. Also es ist nicht so, dass jetzt wie bei in der Wüste Fleisch vom Himmel gefallen ist. In Gottes Schöpfungsordnung machen sich fleischrünstige, muss man fast sagen, hochintelligente und auch aggressive Tiere, so werden sie beschrieben, die raben auf und versorgen einen Menschen. Sie sollen ja so intelligent sein, dass sie Nüsse fallen lassen oder sonstige Hülsenfrüchte auf die Straße, dass Autofahrer drüber fahren. Das ist mir neulich erst passiert auf dem Weg zum Dienst. Ich habe gedacht, ich fahre nicht drüber, sucht euch einen anderen. Nein, ich bin erschrocken einfach, ja, und bin automatisch kurz ausgewichen. Und da bin ich drauf gekommen, Mensch, da haben Raben jetzt, die machen das tatsächlich. Das schreiben nicht nur die Gelehrten. Phänomenal. Und dass diese Tiere, die so fleischrünstig sind und hungrig, immer auf der Suche nach Fressen, dass die einem Menschen Fleisch bringen, dieses Fleisch loslassen, phänomenal. Und es passiert was Seltsames. Nicht die übernatürliche, nicht die sensationelle Versorgung Gottes aus der Höhe, Mana Mana aus dem Himmel, sondern die natürliche Quelle versiegt. Und Gott spricht wieder und jetzt kommen wir in die Geschichte hinein und sendet Elia, er sendet ihn in das Westjordanland, das heißt Richtung Meer, Sidophönizien. Und er sagt, er hat dort einer Witwe befohlen, ihn zu versorgen. Also ihr Lieben, was ja immer wieder durchscheint hier, dieser Gehorsam, dieser absolute Gehorsam von Elia, hier an den Bach Grit zu gehen, sich von Raben versorgen zu lassen, da gehe ich nachher noch mal im Detail ein bisschen drauf ein. Aber spätestens an der Stelle hätte ich gesagt, Moment mal, das verstehe ich nicht. Diese schwarzen Drohnen, das funktioniert. Das Fleisch, das kommt. Und er kannte ja die Geschichte von Mose. Also ich hätte zu Gott gesagt, du, ich schlag mal gegen die Quelle hier. Ich schlag mal gegen den Felsen. Ich haue auch nur einmal drauf und ich bin auch nicht aggressiv. Und ohne Wut. Können wir das nicht anders regeln? Ihr Lieben, was wir hier spüren und erfahren, ist diese Spannung. Wir erleben Gottes Wirken. Ich weiß es. Wenn ich euch fragen würde, ihr erlebt es immer wieder, dass Gott zu euch redet, euch führt, in euer Leben hineinspricht. Vielleicht etwas geschieht, wo ihr nie gedacht habt. Und da kommt eine Situation. Du verlierst deinen Geldbeutel. Du sitzt beim Zahnarzt und verlierst zwei Zähne. Jegliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen wären rein zufällig. Es passiert etwas, was du nicht einordnen kannst in deinem Leben. Es klappt doch so viel, so übernatürlich auch. Und plötzlich stehst du mit beiden Beinen im Leben und merkst, Mensch, ich bin ja ein Mensch, ich bin ja ein Mann aus Fleisch und Blut. Und ich bewundere diesen Elia, der sagt, okay, natürliche Quelle versiegt, das funktioniert nicht, ich muss einen anderen Weg suchen, er gehorcht Gott. Und ich habe es mal so genannt, er bekommt einen streng verordneten Personenschutz. Es kommt eine kleine Frage hier, die Gretchenfrage. Wer von euch schaut gern Krimis? Übrigens, den Aufrichtigen lässt der Herr gelingen, gell, denkt dran. Bekennt einander eure Sünden. Nein, man darf auch mal einen Krimi schauen. Also, ich frage ja nur deswegen, nicht um eure Gemüter zu testen, sondern die Frage, die ich euch stellen möchte, warum fliegt Personenschutz auf? Warum funktioniert Personenschutz von der Polizei verordnet auf nicht? Bitte? Dunklen Brillen Schlappo, das weiß nicht, wer das ist. Es funktioniert nicht, weil die Leute nicht das tun, was ihnen gesagt wird. Weil man denkt, ach so, einmal mit irgendeinem Handy wo angerufen oder einmal mit der EC-Karte irgendwo bezahlt, das kann doch nicht so schlimm sein. Und zack, man hinterlässt elektronische Spuren. Und was so klein aussieht, so ungefährlich aussieht, wird auf einmal zum Verhängnis und man wird geschnappt. Ich bewundere diesen Gehorsam, dieses Elia, der sich einfach hier unter Gottes Hand beugt. Und das möchte ich mir, das möchte ich uns heute Morgen auch zurufen. Es gibt keine gesegnete Wunderpille als den Gehorsam seinem Wort und dem, was Gott zu dir sagt, gegenüber. Und das Schöne ist, Gott, aber durch die Person des Elia wird zum Retter einer lebensbedrohten Witwe Gott der Witwen und Waisen. Phänomenal. Ein Mann, der selber verfolgt ist. Ein Mann, der selber Teilhaber seiner Vision, dem, was Gott ihm gesagt hat, der in großen Schwierigkeiten ist, dem sein Leben eigentlich nichts mehr wert war. Das könnt ihr nachlesen in Kapitel 18 aus menschlicher Sicht. Er wird von Gott gebraucht, dass jemand anders geholfen wird. Und das bewundere ich immer wieder und das gilt auch für dich und mich. Gott weiß um unsere Kämpfe. Gott weiß um unsere Schwachheiten. Und dennoch kann er dich und mich gebrauchen. Und ihr wisst, in was für einer Zeit ich davon spreche und in welcher Herausforderung wir stehen hier in diesem Land zu dieser Zeit. Schauen wir kurz auf das Leben der Witwe. Ihr Hauptversorger war ausgefallen. Auch sowas. Könnte man sich ja fragen, ja was soll das? Gott, der Weise und Witwen, Gott, der ein Wunder tut, wie wir später lesen, der sogar den Sohn, der stirbt, durch Gebet des Elia wieder zum Leben bringt. Jetzt bringt er dieser Frau was zum Essen. Warum macht er nicht einfach den Mann wieder lebendig? Kann er ja. Wir singen's. Auch hier in der FEG, ich weiß es. Er kann alles. Aber er macht nicht alles. Er hat einen anderen Weg. Plan B, sagen wir. Und wie gut, dass wir nicht auf alle Fragen Antworten haben. Ein großes Problem dieser Frau war, sie hatte offensichtlich keine wirkliche, keine persönliche Beziehung zum wahrhaftigen Gott. So wahr der Herr, dein Gott lebt. Und sie spricht immer wieder von deinem Gott, wenn sie mit Elia redet. Wie sieht es bei dir und mir aus? Haben wir nur vom Hörensagen vernommen? Oder können wir sagen, nein, mein Auge, mein Innerstes hat dich gesehen. Und ganz oft sind es solche Situationen, schmerzliche Erfahrungen, Nöte, die uns enger zu Gott bringen sollen. Ihre negativen Erfahrungen haben sie zur negativen Botschafterin gemacht. Ich lese noch einmal Holz auf, wir essen und wir sterben. Auch ich hatte in meinem Leben schon manches Schäferstündchen und schwierige Stunde, sehr früh den Vater verloren, mit allem, was dran hängt. Und ich hatte so ein großes Misstrauen gegen jeden Mensch und jedermann, dass ich wegen jeder Kleinigkeit, jeder Person einen Einschreibenbrief geschrieben habe. Immer in der Angst, ich könnte ja betrogen werden. Verständlich, aber krank. Schreib mal ein ganzes Leben Einschreibebrief, da brauchst du ein großes Sparkonto. Und Gott hat es verstanden. Er weiß um dich und mich, er weiß, wo wir negative Erfahrungen gemacht haben, die uns schmerzen und die uns auch zu seltsamen Verhaltensweisen veranlassen. Das weit größte Problem war offensichtlich ihre unvergebene Schuld oder nicht empfangene Vergebung. Wenn wir weiterlesen, heißt es, als ihr Sohn stirbt, ja, bist du um meiner Sünden willen gekommen. Sie war sich offensichtlich irgendeiner Schuld bewusst, vielleicht auch einer Schuld, die nur gezielt diesem Gott Israels galt, mit dem vielleicht der Baal überhaupt kein Problem hatte. Aber irgendwie durch das Auftreten des Propheten hat sich etwas in ihr getan. Und sie wurde sich unsicher. Sie fühlte sich schuldig. Und wenn du heute Morgen hier bist und dich schuldig fühlst, dann gilt für dich und mich heute Morgen dieses Wort. Dies aber schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn ihr aber sündigt, so haben wir einen Fürsprecher, Jesus Christus, den Gerechten, der nicht nur für die unseren, sondern für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist. Und ich spüre, dass es auch Menschen hier betrifft, in unseren Reihen, die Gott heute Morgen einlädt und sagt, bring mir deine Not, bring mir deinen Schmerz, bring mir deine Schuld, weil ich bin reich an Vergebung. Ich will mich zu deinem Gott machen. Diese Witwe hatte aber auch etwas, was sie sehr auszeichnet, was ich unwahrscheinlich bewundere. Und ich glaube auch etwas, was Gott gesehen hat. Jesus sagt einmal, ja gut, denk dran, nur zu der einen Witwe ist Elia gesendet worden. Nur zu dem einen Aussätzigen ist Elisa gesendet worden. Gott hat in dieser Frau, trotz dieser Aggression auch und dieser Aversion ein Stück weit gegen Gott etwas gesehen. Sie war bereit, trotz allem Schmerz zu investieren. Das Letzte, was sie hatte, loszulassen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir vorstelle, ich habe nur noch eine Mahlzeit und dann kommst du, Katja, so nett wie du bist, zu mir zu Besuch und dann sagst du zu mir, weißt du was, jetzt machst du mir eine Mahlzeit und dann schauen wir. Erstmal gucken wir, dass ich satt werde und dann gucken wir, was mit dir und deinem Sohn ist. Also ich hätte ernste Charakteranfragen an diese nette Dame. Um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber sie hat es getan. Und Cornelius, von dem es heißt, dessen Almosen und Gebete vor Gott aufgestiegen sind. Und zu diesem Cornelius schickt Gott Petrus. Gott sieht. Ganz kurz noch zur Person des Elia. Er hatte Glaubensmut, ein hörendes Herz, das habe ich schon erwähnt. Er war bedingungslos gehorsam, auch in größter Bedrängnis. Und er war bescheiden. In 1. Timotheus 6,6 heißt es, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Ich habe euch vorher gesagt, ich will noch mal kurz auf die Versorgungssituation eingehen. Ich habe mir überlegt, wie denn wohl dieses Fleisch da aussah, das die Raben dem Elia gebracht haben. Also ich hätte mir da so in Richtung Zwiebelroschbraten so meine Vorstellung gehabt. Ein anderer vielleicht Cordon Bleu mit Pommes oder so ein schöner Weihnachtsbraten wäre doch auch nicht schlecht. Und dann zur Krönung noch, ich habe einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Witwen, von denen klar war, dass sie die Ärmsten im Land sind. Keine Widerrede, kein Widerspruch. Und es ist etwas und eine Tugend, die ich mir mehr und mehr selber aneignen möchte und die ich auch glaube, die uns unser Herr ans Herz legt, Bescheidenheit. Elia hatte ein schier grenzenloses Gottvertrauen, eine positive Sicht der Dinge, die da kommen werden. Und interessant, diesen Satz, den er sagt, der steht nicht in der Bibel, dass ihm Gott ihn so gesagt hat. Sondern was Gott zu Elia gesagt hat, ist, ich habe einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Und ich glaube, dass aufgrund von dieser Aussage, die Gott zu Elia gemacht hat, Elisa wusste, das Mehl im Topf und das Öl im Krug kann nicht ausgehen. Und die These, die ich heute Morgen euch ans Herz legen möchte, ist die: Wer von Gott hört, wer in einer lebendigen Beziehung mit Gott steht, wer Jesus Christus, von dem es heißt in 1. Johannes 5,20, er ist der wahrhaftige Gott, wer ihn kennengelernt hat. Und wer, wie die Mutter Jesus sagt, ihn hört, der hat gute Botschaft. Ja, was denn für gute Botschaft? Es wird nicht mehr regnen und kein Tau geben. Solange, bis ich es wieder sage. Was ist denn das für eine Botschaft? Die ist doch nicht gut. Doch, auch diese Botschaft war gut für einen Menschen, der sich von Gott entfernt hat und der eigentlich durch diese Botschaft bewegt werden sollte, genau wie das ganze Volk, wieder zurückzufinden zu Gott. Es war das richtige Wort zur richtigen Zeit, dem sich leider widersetzt wurde. In 1. Petrus 4, Vers 10, 4, Vers 11 heißt es, wenn jemand predigt, sagt Luther. Der Urtext sagt, Laleo redet. Das Wort ergreift. So seien es Aussprüche Gottes, so soll es so sein, wie wenn Gott selber spricht. Oh, was hätten wir für schöne Gemeindeversammlungen. Wenn nicht das, was ich oder du schon immer mal sagen wollten, sondern das, was Gott sagen möchte, gesagt werden würde. Glaubt ihr mir das? Wer von Gott hört, der hat gute Botschaft. Und Paulus sagt es so, denen, die gerettet werden oder die Hilfe erfahren sollen. Denen, die die Hilfe ablehnen, ist es Torheit. Und noch etwas hatte er, und das wünsche ich dir auch von Herzen und auch für mich. Elia, er konnte unterscheiden zwischen dem, was Gott gesagt hat, und was er offensichtlich nicht gesagt hat. Ich finde, gefährlich ist immer auch für uns als Einzelperson, als Familie, als Gemeinde, wenn es läuft. Wenn es läuft, dann läuft's. Es lief, die Versorgung, das Wunder, es lief. Stellt euch mal vor, das Mehl, wie auch immer das funktioniert hat, das ging nicht aus. Das Öl ging nicht aus. Okay, kleines Problem, es stirbt der Sohn. Was macht Elia, als der Sohn stirbt? Kein Wort von Gott. Kein Versprechen. Keine Bagatellisierung. Er sagt, komm, gib mir deinen Sohn. Und er tut das, ihr Lieben, wenn wir eben nichts mehr sagen können. Wenn mir, wie man so schön sagt, und wenn uns zum Schweigen die Worte fehlen. Und er betet für diesen Sohn. Und ich bin mir sicher, Elia wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, was passieren würde. Aber er betet, er beugt sich dreimal nieder ernstlich über ihm und ein neues Wunder geschieht. Und das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich für euch, dass wir das unterscheiden lernen. Dass wir einerseits wirklich gute Botschafter sind und gute Botschaft zu bringen haben. Ermutigende Worte. Aber da, wo wir spüren, dass jedes Wort fehl am Platz ist, auch den Mut haben zu schweigen. Ich möchte schließen mit einem Zeugnis. Ein Zeugnis, das sich hier in dieser Stadt zugetragen hat. Es gab mal einen, der kam vor circa 12 Jahren, ziemlich genau 12 Jahren in diese Stadt, mit Frau und Kind, Familie. Und als dieser eine dann eines Tages im Gebet für die Stadt oder Region saß und so ein bisschen Erbarmen hatte über diese Stadt, die keine Fußgängerzone hatte, hat dieser Mann angefangen, für eine Fußgängerzone zu beten. Kam ein lieber älterer Bruder auf mich zu und hat gesagt, du, Michael, für eine Fußgängerzone in Böblingen brauchst du nicht zu beten. Dann habe ich gesagt, warum? Das war schon so oft auf dem Tisch. Das wurde schon so oft wieder zurückgeschmettert. Da besteht keine Aussicht. Die Bahnhofstraße muss befahrbar bleiben. Gut, wenn das ein älterer Bruder sagt, habe ich gedacht, muss ich mich hier ein bisschen vorsichtiger benehmen. Ich habe dann heimlich weiter gebetet. 2-3 Jahre später habe ich es dann doch nochmal laut gemacht. Und da kam einer auf mich zu und hat gesagt, du Michael, das ist neu im Gespräch, die haben neue Verhandlungen, haben ja auch einen neuen Oberbürgermeister bekommen. Die sind am Sprechen, ob man nicht doch eine Fußgängerzone in Böblingen haben möchte. Habe ich gedacht, oh siehe da, oh Zeichen, oh Wunder. Dieses Jahr, 9. Mai, Schelers Todestag, mein Geburtstag, haben wir eine schöne Broschüre, ich wollte sie eigentlich mitbringen, habe sie leider vergessen, sorry. Die meisten von euch kennen sie, eine schöne Broschüre erhalten. Böblingen weit Flaniermeile ein. Das ist doch mal was, oder? Warum erzähle ich das? Wir werden vielleicht nicht ein Versorgungswunder dieser Art erleben. Vielleicht auch nicht Totenauferweckung in dieser Art. Aber wir dürfen erleben, dass da, wo wir hineinsprechen, hineinbeten in Situationen, die eigentlich aussichtslos scheinen, dass Gott etwas tut. Das glaube ich von ganzem Herzen. Das wünsche ich dir, Ihnen, mir, und dafür möchte ich jetzt noch beten. Ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Es stehen Gebetsteams zur Verfügung, und was immer dein Herz oder deine Familie, was dein Herz schmerzt in deiner Familie oder deiner Situation, gerade jetzt in diesen Tagen, wo du zur Ruhe kommst, wo eigentlich so aussichtslos scheint, bewegt, hab einfach den Mut, zu jemandem zu gehen, dieses Anliegen zu teilen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Ein Gott bist, der uns kennt. Ein Gott bist, bei dem es kein Unmöglich gibt. Und ich danke dir, Herr, dass du in uns lebst. Ich danke dir, Herr, dass es wirklich wahr ist, freundliche Worte sind wie Honig, Süßes für die Seele, Heilung für das Gebein. Und ich bitte dich, Herr, lass uns solche Botschafter sein, die freundliche, ermutigende, mutmachende Worte haben. In deinem Namen. Amen.